Ja, im Namen Jesu begrüße ich euch ganz herzlich zum Gottesdienst nochmal und jetzt zur Predigt. Alle gegrüßt, die heute mal einfach hier reingeschneit sind, mitgenommen wurden, eingeladen wurden, einfach mal eine Stippvisite in unserer Gemeinde gemacht haben und auch alle herzlich gegrüßt, die oft oder immer oder meistens hier sind. Meine Drillingsenkel, die hüpfen zurzeit gerne verkleidet als Mario, Luigi oder Prinzessin Peach durch den ersten Stock über mir. Mario, Luigi, Prinzessin Peach oder auch mal der Gelbpilz sind ihre momentanen Vorbilder. Alles Figuren aus einem computeranimierten Abenteuerfilm des vergangenen Jahres und diverser vorlaufender Nintendo-Spiele, die in diesem Film verarbeitet wurden. Und diese Drillingsenkel, sie ahmen ihre Vorbilder nach oder sie erzählen begeistert, was denn ihre Vorbilder da so alles erleben. Ich hoffe, die Mario- und Luigi-Phase bei meinen Enkeln wird dem Alter fortschreitend wieder zu einem Ende kommen und es werden andere Vorbilder kommen. Wir starten heute mit einer Predigtreihe, da geht es auch um so etwas wie Vorbild, nämlich um Jesus, auf dem Weg, Jesus ähnlich zu werden oder ich fand auch mal ähnlicher zu werden. Also Jesus als Vorbild zu haben und ihm ähnlich zu werden, das wird uns als Gemeinde thematisch in diesem Jahr immer wieder mal beschäftigen. Und ich hoffe, wir werden mindestens so begeistert sein, wie meine Enkel es über ihre momentanen Vorbilder sind. Im 2. Korintherbrief wird beschrieben, was es bedeutet, Jesus ähnlich zu werden. Und es wird verglichen mit dem Blick in einem Spiegel und dabei dem Spiegelbild immer ähnlicher zu werden. 2. Korinther 3. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Mir gefällt diese Beschreibung, wie wir Jesus ähnlich werden. Sie hat keinen Aufforderungscharakter, sondern sozusagen einen Betrachtungscharakter. Wir schauen Jesus an in dem, was wir in den Evangelien oder in anderen Schriften von ihm und über ihn hören. Wir hören, was Menschen mit Jesus erleben und zeugnishaft erzählen. Oder das Wort und der Heilige Geist spricht selber zu uns und macht uns etwas über Jesus und sein Wesen deutlich. Und dann heißt es, werden wir in diesem Prozess, im Schauen, werden wir immer weiter dem gleichgestaltet, dem ähnlich, was wir anschauen, Jesus. Und es heißt, dabei breitet sich die Doxa Gottes, das heißt seine Herrlichkeit, seine Hoheit, seine Siegeskraft, seine Gerechtigkeit wie ein strahlendes Licht immer mehr und unaufhaltsam aus. Das ist doch eine tolle Beschreibung. Einfach wie ein Geschenk, das wird, wenn wir es betrachten. So, jetzt die Frage. Wollen wir Jesus ähnlich werden oder ähnlicher werden? Wollt ihr Jesus ähnlich werden? Also so ganz die Begeisterung meiner Enkel über Sigi und Luigi, muss ich sagen, erreicht ihr noch nicht. Also ich könnte natürlich jetzt rhetorisch versuchen, eure Begeisterung irgendwie zu pushen und das rednerisch ein bisschen weiterbringen, bis ich irgendwie dann ein halbwegs akzeptables, kräftiges Ja von euch höre. Aber wir machen es mal anders. Ich stelle euch die Frage nochmal und gebe euch eine Zeit der Stille und bewegt diese Frage für euch in dieser Zeit der Stille. Wollt ihr Jesus ähnlicher werden? Oder auch wollt ihr, dass wir als Gemeinde ihm insgesamt ähnlicher werden? Eine Zeit der Stille mit der Frage, wollt ihr Jesus ähnlicher werden? So, heute wollen wir mal anfangen, darüber zu schauen, über Worte und Gedanken, wo es um die Ähnlichkeit zu Jesus geht. Der Titel heute ist formuliert ursprünglich auf dem Weg, Jesus ähnlich zu werden, liebevolle Gemeinschaft erleben. Ich habe gedacht, liebevolle Gemeinschaft erleben, das ist ein riesiges Feld und von daher will ich einen Bereich nur dieses Feldes rausgreifen, nämlich damit wir liebevolle Gemeinschaft leben und erleben, braucht es Wertschätzung. Und zwar Wertschätzung, die wir selbst erfahren und Wertschätzung, die wir schenken und weitergeben. Und diesen Aspekt, wie liebevolle Gemeinschaft bei Jesus entstanden ist, durch die Wertschätzung, die er Menschen gegeben und geschenkt hat, über die wollen wir heute ein Stück weit nachdenken. Wertschätzung ist ja jetzt eigentlich ein altes Wort. Ich habe überlegt, kommt es überhaupt mal vor in unserer Alltagssprache? Also, ich schätze dich wert. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gehört habt. Oder du hast meine volle Wertschätzung. Ist wahrscheinlich eher selten geworden, dass wir dieses Wort im Alltag gebraucht hören. Drum meine Frage, was würdet ihr denn sagen, sind sozusagen Synonyme oder Begriffe, die für euch mehr oder weniger deckungsgleich zu Wertschätzung sind und Worte, die wir vielleicht im Alltag oder in unseren Gedanken eben häufiger verwenden, einfach zurufen. Anerkennung. Also Anerkennung, die Person anerkennen. Danke. Das Aussprechen, genau das hast du toll gemacht. Respekt. Was noch? Ich habe es immer noch nicht. Genial. Okay, das wäre auch eine Form von Wertschätzung. Also wenn du jetzt hinterher kommst und sagst, die Predigt war genial, also dann weiß ich, in was für eine Richtung das geht. Okay, also wir haben ein paar Begriffe, die uns spontan eingefallen sind, aber merken, ist gar nicht so einfach, schnell Synonyme dafür zu finden. Drum jetzt ein paar Gedanken, womit hängt Wertschätzung zusammen? Das erste, zwei kurze Bibelworte. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann aus einem Psalm: Ich preise dich, dass ich wunderbar und erstaunlich erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Wenn wir Wertschätzung oder Respekt leben wollen im Alltag, dann brauchen wir sozusagen eine Quelle, etwas, was uns die Kraft und die Inspiration und die Weisheit gibt, was es heißt, einen anderen Menschen wertzuschätzen, ihn zum Beispiel zu sagen, das war heute genial oder das hast du toll gemacht. Und ich denke, die zentrale Quelle, dass wir andere wertschätzen können, ist die Tatsache, dass Gott uns wertschätzt. Und ich finde, den ersten, allerwichtigsten Statement, was Gott gegeben hat oder was er geschaffen hat, es ist ja mehr wie ein Statement, ist die Tatsache, dass er uns nach seinem Bild geschaffen hat. Er hat uns nicht als Maschinen geschaffen. Er hat uns nicht auf der Ebene geschaffen, wie Tiere sind, ja, so toll Tiere sind, sondern es heißt, er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wir sind personenhafte Wesen, Individuen. Wir fühlen, wir denken, wir handeln, wir entscheiden, ja, wir finden Werte, wir leben sie. Und das, denke ich, ist die erste große Wertschätzung Gottes an jeden von uns, an jeden Menschen, dass er uns wertgehalten hat, seine Bilder, seine Ebenbilder zu sein. Oder wie wir es dann im Neuen Testament erleben, Gott hat uns wertgeschätzt, dass er Jesus, seinen Sohn, auf diese Welt geschickt hat, damit wir sozusagen das perfekte Abbild von ihm, die Identität von ihm sehen können. Und seit einiger Zeit streikt ja hier unser Rollo. Das Kreuz steht hier sichtbar jetzt als ein Zeichen dieser Wertschätzung, dass jeder Mensch Gott so viel wert war, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Und der zweite Text, ich preise dich, der macht deutlich, was erlebte Wertschätzung von Gott auslöst. Sie löst nämlich einen Kreislauf aus. Der sich von Gott wertgeschätzt erlebt, der sozusagen reagiert als erstes Gott gegenüber, ja, und drückt wiederum Gott, ja, den Wert aus, den Gott in einem Herzen hat, in meinem Herzen hat, in eurem Herzen hat, ja. Wir preisen ihn, wir loben ihn, wir danken ihm, ja, wir sagen ihm, was er Gutes tut oder auch sogar, ja, womit wir kämpfen, was wir erbitten von ihm. Das heißt, seine Wertschätzung uns geschenkt wird zu einem Kreislauf von Wertschätzung, den wir Gott zum Beispiel im Gebet oder im Lobpreis oder auch im Tun ausdrücken. So, die zweiten Texte. Eine Stimme vom Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und dann ein Wort von Jesus: Ich nenne euch Freunde und nicht Knechte. Ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Auch seinem Sohn gegenüber, ja, drückt Gott Wertschätzung aus. Du bist mein geliebter Sohn. Ja? An ihm, an dir habe ich große Freude. Ja? All ihr Väter unter uns, wie oft habt ihr das euren Söhnen oder Töchtern gegenüber schon ausgedrückt? Du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich riesige Freude. Ja? Das ist Wertschätzung, die wir ausdrücken, und das macht Gott seinem Sohn gegenüber genauso, wie er es uns gegenüber tut. Und wieder kommt ein Kreislauf der Wertschätzung in Bewegung, dass Jesus uns wertschätzt und sagt eben, ihr seid keine Knechte mehr, ihr seid Freunde und ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Das ist doch eine ungeheure Wertschätzung uns gegenüber, wenn Jesus sagt, alles, was mir der Vater anvertraut hat oder was ich gehört habe, das vertraue ich wiederum euch an. Ich traue euch das zu. Ich halte euch für wert, dass ihr dasselbe hört und versteht. Also wir sind wertgeschätzte Freunde, keine Knechte, die nicht wissen, was Jesus auf dem Herzen hat oder Gott, sondern genauso wie Jesus werden wir beschenkt von seinem Geist und durch seinen Geist, der uns deutlich macht, was ist auf Gottes Herzen und was bedeutet Wertschätzung im Alltag. So, Paulus hat sich darüber Gedanken gemacht, haben wir schon in der Lesung länger gehört, nochmal ein kürzeres Stück aus Philipper 2. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Anerkennungsstreben, sondern seid demütig genug, von den anderen höher zu denken als von euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Habt die Gesinnung in oder auch unter euch, die auch in Christus Jesus war. Gegenpole zur Wertschätzung wären nach diesem Text Selbstsucht, Anerkennungsstreben oder man könnte auch Anerkennungssucht sagen. Wertschätzung wäre vom anderen höher zu denken als von mir selbst, sein Wohl mehr vor Augen zu haben als das eigene. Wenn ich heute so einen Gottesdienst anschaue, kann ich mit zwei Perspektiven draufschauen. Ja, ich kann mich ärgern, weil ich nicht das erlebe, was ich gern hätte an Musik oder Begleitung oder sonst was. Oder ich kann mir denken, die armen Techniker und alle, die das heute Morgen noch schnell irgendwie hinbiegen mussten, dass heute dieser Gottesdienst so ablaufen kann. Ja, dann kann ich sie bewegen und kann sagen, Herr, segne sie jetzt, die da oben schwitzen und improvisieren und schnell versuchen, das zu einer guten Lösung zu führen. Entweder ich schaue auf das, was mir vermeintlich dann mal fehlt oder nicht da ist in so einem Gottesdienst, oder ich denke an das Wohl der anderen, die in dem Fall zum Beispiel da oben sitzen und das alles hier möglich machen. Also, euch allen, ich weiß nicht, wer heute Morgen alles da mitgewirbelt und Lieder rausgesucht und zusammengestellt und sonst was hat. Wir danken euch sehr und wir schätzen das sehr, dass ihr das auf diese Schnelle möglich gemacht habt. Und das können wir durchspielen für viele Dinge in unseren Gottesdiensten. Manche von uns lieben zum Beispiel die Orgel. Andere von uns haben da, ich sage jetzt mal, weniger Zugang. Andere von uns sind mehr Fans von flotten, kräftigen Lobpreis mit Schlagzeugeinsatz. Andere sind es weniger. Was bedeutet es hier, ja, auf das Wohl der anderen zu schauen? Vielleicht bedeutet es zu sagen, wir haben hier eine tolle Orgel. Lasst's doch mit dieser Orgel von Zeit zu Zeit richtig krachen. Also mal ein richtiges Orgelkonzert wieder. Oder im Gottesdienst mal ein fulminantes Stück, dass man hört, dass die mindestens so laut sein kann wie das Schlagzeug da hinten. Und die werden erbaut, die Orgel lieben. Und umgekehrt, wenn die Orgel lieben, an die denken, die den Lobpreis und das Schlagzeug lieben und deren Herz dabei aufgehen, dann können sie zum Wohl der anderen den Freiraum geben und sagen, lob den Herrn mit dieser Art, dass eure Seele dabei aufgeht und der Geist Gottes zu euch spricht. Ich denke, das ist ein breites Lernfeld, das mal durchzubuchstabieren, was es heißt, an das Wohl des anderen zu denken, für den anderen über ihn höher zu denken und dass das die Gesinnung war, die in Jesus war. So, drum eine erste Zusammenfassung. Wir haben Wert, weil Gott uns Wert gibt. Deshalb schenken wir Gott und Menschen Wert, wie Jesus es tat. Ich wiederhole es, wir haben Wert, weil Gott uns Wert gibt. Deshalb schenken wir Gott und Menschen Wert oder Wertschätzung, wie Jesus es tat. So, wie hat Jesus das denn gemacht? Drei Begegnungen von Jesus mit Menschen, wo man Wertschätzung sehen kann. Als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn ich muss heute dein Gast sein. Und dann später: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Wertschätzung beginnt manchmal schlichtweg damit oder bedeutet manchmal schlichtweg, einen Menschen überhaupt zu sehen, überhaupt wahrzunehmen. Wir sind so schnell auch in Gottesdiensten, ich sage jetzt mal, gut im Gespräch oder auch mit denen zusammen, die wir gerne mögen oder wo wir vielleicht eine lange Geschichte haben. Aber das Erste ist auch zu sehen, wer ist denn da und was sehe ich und fühle ich und nehme ich wahr, wenn ich einen Menschen anschaue. Und zwar nicht nur hier optisch mit den Augen, sondern innerlich mit meinem Herzen. Da strahlt der eine, jemand anders steht alleine vor oder nach einem Gottesdienst. Ein Dritter sieht müde aus. Ein Vierter wirkt nachdenklich. Beim Fünften hüpfen drei Kinder rum, die derjenige versucht, irgendwie zur Ruhe zu halten. Die Sechste steht oben im Café und verhilft jedem zu seinem Wunschgetränk. Wertschätzung bedeutet, Menschen so zu sehen, wie Jesus den Zachäus auf dem Baum sieht. Ja. Er sieht ihn und er sieht ihn nicht nur optisch, sondern er erkennt innerlich, dass dieser Mann auf einer Suche ist und dass dieser Mann in einer inneren Situation der Zerrissenheit ist. Wertschätzung bedeutet daher auch innezuhalten. Wertschätzung ist etwas, was Zeit braucht. Vielleicht nicht immer riesige Zeitspannen. Manchmal vielleicht eine Stunde. Manchmal eine Minute, ein gutes Wort, manchmal vielleicht auch ein Abend oder ein halber Tag oder ein Tag mit dem Menschen. Indem ich innehalte, jemand sehe, mit ihm spreche, Zeit habe für ihn, vielleicht auch etwas tue für ihn, signalisiere ich: Ich brauche dich als Gegenüber. Du bist mir wichtig. Lass mich Gast in deiner Lebenswelt sein. Ja, Jesus sagt: Ich muss heute bei dir Gast sein. Ja, er lädt sich selber ein in die Lebenswelt, weil er weiß, das ist sein Wunsch, sein Bedürfnis. Und am Schluss würdigt er diesen Mann, diesen Außenseiter. Er sagt: Auch dieser Mann ist ein Sohn Abrahams. Er würdigt ihn aufgrund seiner Umkehr, ja, aufgrund all des Lauteren, was in ihm beginnt zu wachsen, und sagt: Er ist ein Sohn Gottes, wie ihr alle, ich sage jetzt mal, normalen, braven, wohlgediegenen auch. Zusammengefasst aus dieser Begegnung: Wertschätzung, wir sehen Menschen, wir lassen uns auf ihre Lebenswelt ein und wir geben ihnen Würde. Bei Jesus beginnt die Wertschätzung ganz oft damit, wenn er mal durch die Evangelien blättert, dass er Menschen sieht. Er sieht jemand Krankes. Sein Inneres reagiert drauf. Es verdreht sich von dem, was er sieht. Jesus sieht die Witwe am Opferstock und ihre innere Haltung der ganzen Hingabe. Jesus sieht seine Jünger bereits bei der ersten Begegnung und er sieht mehr als das Äußere, er sieht ihr Inneres. Dazu die nächste Stelle. Als Jesus Nathanael sah, sagte er, ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Dieser fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Jesus hatte, wie wir ja gehört haben, den Heiligen Geist, ja, als Zeichen der Garantie, der Kindschaft, der Wertschätzung Gottes bekommen. Und dieser Geist schenkt ihm eine Erkenntnis über diesen Nathanael, über sein inneres Wesen. Ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Und Nathanael antwortet ja interessanterweise nicht, wie wir vielleicht antworten würden, wie kommst du denn darauf oder warum meinst du das oder sonst was? Nein, es ist keine Frage dabei, sondern die Bestätigung, er fühlt sich in seinem Inneren erkannt. Woher kennst du mich? Und als Jesus Nathanael dann offenbart, dass er ihn schon gesehen hat, als diese Diskussion zwischen ihm und dem Philippus zugange war, da sieht er sich zutiefst gesehen und er hat die erste Christus-Messias-Erkenntnis. Und das alles beginnt mit einem, ich sehe dich, Nathanael. Und zwar, ich sehe dich bis in dein Innerstes. Ja, und ich sehe durch den Geist Gottes noch darüber hinaus. Und diese Wertschätzung, die Nathanael erlebt, in diesem Gesehenwerden, ja, in diesem Gerufenwerden, ja, in diesem Erkanntwerden, führt ihn zur Erkenntnis von Jesus als Messias. Zusammengefasst, wir sehen Menschen, aber wir versuchen auch ihr Wesen zu sehen oder uns von Gott zeigen zu lassen und ihre Berufung. Denn diese wertschätzende Begegnung sozusagen mit Nathanael war ja gleichzeitig der Beginn seiner Jüngerschaft. Ja, die Wertschätzung Jesu, dieses Erkennen hat diesen Nathanael in die Jüngerschaft geführt. Als ich ein junger Pastor war, gab es sehr vereinfacht gesagt zwei Typen von Menschen. Es gab Menschen, die verglichen mich mit ihren Bildern und Vorbildern und Erwartungen gegenüber einem, ich sage jetzt mal, Hauptpastor. Erwartungen, die geprägt waren von anderen Kirchen, damals großen, blühenden Gemeinden, gewissen Leitungs- und Autoritätsverständnissen. Und es gab andere, die sahen, so wie Jesus, etwas in mir. Sie sahen etwas von meinem Wesen, von meiner Persönlichkeit, von meinen Stärken oder auch Schwächen, von meinen Begabungen und auch der Berufung, die dahinter sicherlich noch sehr jung und unausgereift, aber die bereits vorhanden war. Und ich kann euch sagen, am meisten waren die gesegnet von Predigten, die Wertschätzung mir gegenüber hatten. Das heißt, die Wertschätzung löst sowas wie einen Segen aus. Wir werden freier, unbefangener, jemand anders mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit allem zu nehmen. Und den Wert, den Gott in den Menschen gelegt hat, egal ob es ein Pastor oder ein anderer Mitarbeiter oder einfach ein Freund ist, wirklich zu erleben und wahrzunehmen. Ein letztes Beispiel. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Eine Samaritanerin kam zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. In dieser Begegnung gibt es x Möglichkeiten, dass das eigentlich nie eine Begegnung hätte werden können. Es war heiß, Jesus war müde, er war ein Mann, er hätte auch einfach ohne Worte deuten können, das Gefäß nehmen, schöpfen können. Er hätte auf seine Jünger warten können, um sich nicht von der fremden Frau schöpfen zu lassen. Er hätte auf seine Jünger warten können, um nicht mit einer Samaritanerin als Jude in Kontakt zu kommen. Die Frau hätte umkehren können, als sie diesen fremden Mann, erkennbaren Jude, dort an der Quelle sitzen sieht. Aber was macht Jesus? Er zeigt dieser Frau Wertschätzung. Ja, er erlaubt ihr sogar sozusagen in seine Situation, seine Müdigkeit, seinen Durst hinein zu handeln, obwohl sie aus einer anderen Kultur, einer anderen Frömmigkeitsprägung stand. Ja, er zeigt ihr Wertschätzung, indem er ihr diese Bitte zuspricht: Gib mir zu trinken. Und was passiert aus dem Ganzen, aus dieser Wertschätzung auf so einer, ich sage jetzt mal, scheinbar banalen Ebene, entwickelt sich ein Prozess bei dieser Frau, der sie in ihrem sozialen Kontext und in ihrem geistlichen Leben sozusagen komplett umkrempelt. Geh, ruf deinen Mann, komm mit ihm herher. Ich habe keinen Mann, sagte sie. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Ich habe lange überlegt, wie man diese Art des Umgangs von Jesus mit dieser Frau, wie er kommuniziert eigentlich, ob man das mit einem Wort benennen kann. Mit Marion gesprochen und wir haben überlegt, ist das Offenheit? Ist es Vorurteilslosigkeit? Ist es Wahrhaftigkeit? Ich habe es mal genannt, Unbefangenheit. Jesus setzt diese Frau, weil er im Grunde genommen ganz offen, ganz sachlich, ganz unerwartend mit ihr umgeht, ihr die Möglichkeit zum Antworten lässt, setzt er sie frei. Und drum, Wertschätzung, wir schenken Menschen Nähe trotz allen Hindernissen und Wertschätzung, wir setzen Menschen frei durch Unbefangenheit. So, ich sehe nicht, was der Folienmann im Hintergrund gemacht hat, war es ein bisschen herausfordernd, weil abweichend vom Skript. Also, wir setzen Menschen frei durch Unbefangenheit. Auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, hat, finde ich, gelebte Wertschätzung, ausgesprochene Wertschätzung eine entscheidende Rolle, dass sich eine Gemeinschaft von Menschen verändert. Auch wir als Gemeinde werden uns verändern, wenn wir beginnen, Wertschätzung auszudrücken, wenn wir uns von Gott zeigen lassen, was am anderen wertschätzenswert, liebenswert ist. Ich fasse das Ganze zusammen. Wir haben Wert, weil Gott uns Wert gibt. Deshalb schenken wir Gott und Menschen Wert und Wertschätzung, wie Jesus es tat. Wir sehen Menschen und geben ihnen Würde. Wir sehen Menschen, ihr Wesen und ihre Berufung. Wir schenken Menschen Nähe und damit auch oft Gottes Nähe, trotz allem, was dagegen zu sprechen scheint. Wir setzen Menschen frei durch Unbefangenheit. Und damit Amen.